Surreal, der bizarre Podcast zu allen Mysterien und Verschwörungstheorien unserer Zeit. Ich bin Silber.
Und ich bin Gold. Unser Anspruch ist es, aufzuklären auf unsere eigene Art und Weise. Dabei nehmen wir uns selbst nicht zu ernst und betrachten das alles mit einem Augenzwinkern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Surreal. Meine Wenigkeit, falls die Leute mich noch nicht kennen, ich bin Gold und freue mich auch, meine Podcast-Partnerin ebenfalls willkommen zu heißen. Hallo!
Hallo, ich bin Silber. Herzlich willkommen bei Surreal.
Heute zu einer sehr ominösen und mysteriösen Folge.
Ja, heute sprechen wir mal nicht über eine Verschwörungstheorie, sondern über einen Mythos.
Ja, ein Mythos, der uns schon sehr, sehr, sehr lange begleitet. Und über was sprechen wir? Wir sprechen über das Bermuda-Dreieck.
Nachdem wir ja für unsere letzte Folge eine Triggerwarnung gegeben haben und es da ja schon sehr heikle Inhalte gab, die besprochen wurden, möchte ich vielleicht am Anfang dieser Folge sagen, das Bermuda-Dreieck hat natürlich thematisch auch zu tun mit Schiffs- und Flugzeugunglücken, was auch ein tragisches Thema ist. Allerdings werden wir da nicht so krass näher drauf eingehen, also keine Details zu den Unglücken verraten, die, ja, wie sagt man, die triggern können, glaube ich.
Halt irgendwie triggernd sein können. Wir reden nur ein bisschen über den Ablauf, also so, wie es sein könnte, aber nicht direkt über das Unglück selbst.
Genau.
So. Das Bermuda-Dreieck. Einige von euch haben bestimmt schon davon gehört oder sich sogar mal eine Doku angesehen.
Erstmal so ein paar Basic Facts.
Genau, wir wollen erstmal ein paar Basics reinhauen.
Rein in den Podcast wird jetzt gehauen mit den Basics.
Nein, raushauen. Und zwar, wo befindet sich das Bermuda-Dreieck eigentlich? Das Bermuda-Dreieck befindet sich im Atlantik und zwar zwischen Südflorida, Puerto Rico und die Bermuda-Inseln. Deswegen auch ein Dreieck. Weil wenn man von oben dann drauf blickt und die einzelnen Punkte dann verbindet, sieht es aus wie ein Dreieck.
Hübsch. Genau. Ein hübsches und teuflisches Dreieck.
Ja.
Tatsächlich sind nämlich, wie ich eben schon gesagt habe, im Bermuda-Dreieck zahlreiche Schiffs- und Flugzeugkatastrophen passiert. Zum Teil ganze Boote oder auch große Flugzeuge sind verschwunden. Man konnte weder Teile der Wracks bergen noch Tote aus diesen Unglücken. Und das ist auch der Grund, warum sich eben so viele Legenden darum gebildet haben, weil diese Transportmittel einfach verschwunden sind.
Spurlos verschwunden.
Spurlos.
Ins Nichts.
Was ich ganz interessant fand, war noch der Fakt, dass das Meer im Gebiet des Bermuda-Dreiecks Tiefen von bis zu 7000 Metern erreicht. Und dann war ich so, Zahlen sind jetzt nicht so meins. Wie viel sind denn 7000 Meter eigentlich? Weil an sich klingt es jetzt irgendwie nicht so viel, aber dann habe ich mal mir so einen Vergleichspunkt gesucht und dachte als erstes an das höchste Gebäude der Welt von Menschen geschaffen. Das höchste, was es gibt, ist ja der Burj Khalifa in Dubai. Oder das Burj Khalifa, wie auch immer. Auf jeden Fall hat es eine Höhe von 828 Metern. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, das Meer dort ist bis zu 7000 Meter tief. Also das höchste Gebäude der Welt kommt da nicht mal ran. Dann dachte ich so, was ist das nächsthöchste, was mir einfällt? Der höchste Berg der Welt ist der Mount Everest im Himalaya. Und der hat 8848 Meter. Was da ja schon eher rankommt irgendwie.
Ja.
Also muss man sich das einfach mal geben, dass das Meer da fast so tief ist wie der höchste Berg der Welt. What the fuck?
Das ist echt mindblowing.
Can you imagine? I can't.
Nein. Ich war auch noch nie am Mount Everest. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. So. Aber ich kriege direkt Angstzustände. Weil ich muss ja gestehen, ich habe so ein bisschen Angst und sehr, sehr großen Respekt vor so Offshore. Also Meer, wenn man versteht, was ich meine. Also wo quasi kein Land und nichts in Sicht ist und du weißt, unter dir ist einfach 7000 Meter lang nichts.
Boah, ist schon hart.
Ich find's ja schon krass, wenn man dann mal untertaucht und schon den Boden nicht mehr sieht oder Korallen oder irgendwas, wo man sich dran greifen könnte, so, was natürlich auch eigentlich stupid ist. Aber ich finde den Gedanken so heftig, dass, wenn du in die Tiefe guckst, einfach nur Dunkelheit siehst.
Ja, oh. Es ist schon echt creepy. Jetzt bin ich am Überlegen, wo ich das mal gesehen habe. Ich glaube, es war so eine Webseite, da konntest du so runterscrollen und dann hattest du die verschiedenen Meerestiefen und die Tiere, die da noch überleben können, beziehungsweise Fische sind ja keine Tiere, oder?
Ja. Fische sind keine Tiere?
Doch. Es gibt doch diese Fische.
Säugetiere, meinst du?
Ja, danke schön. Ja, genau. Ist schon später Abend. Nur zu eurer Information. Auf jeden Fall konnte man das da sehen und ich fand es ziemlich crazy eigentlich, in was für Tiefen es einfach noch Lebewesen gibt.
Ja.
Weil der Druck da ja auch gigantisch ist. Aber back to business. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wir haben irgendwie dieses Bermuda-Dreieck. Aber wie kommt man denn überhaupt darauf, das Bermuda-Dreieck zu nennen? Weil die Bermuda-Inseln, die sind ja nur ein Punkt des Dreiecks. Also irgendwie muss es ja einen ausschlaggebenden Punkt gegeben haben. Und tatsächlich hat ein Journalist, ein amerikanischer, Vincent Geddes, den Begriff vom Bermuda-Dreieck geprägt, als er im Februar 1964 einen Artikel unter dem Titel The Deadly Bermuda Triangle veröffentlicht hat, der berichtet von über 20 Fällen von verschwundenen Flugzeugen und Schiffen. Und dieser Artikel wurde aber veröffentlicht in einem Pulp-Magazine. Und Pulp-Magazines sind ja auch immer so ein bisschen Fantasy-mäßig. Aber tatsächlich hat da der Hype angefangen, was ich ganz interessant fand. Also es gab wirklich diesen einen Journalisten, der den Begriff geprägt hat. Danke, Herr Geddes.
Ja, das ist echt interesting.
Ja.
Und es wird bis heute einfach genauso
genannt.
Genannt, ja. Aber hat er sich verewigt.
Ja, Mann, hat sich verewigt. Aber das war tatsächlich gar nicht der Start des Mysteriums, sage ich jetzt mal. Das ging nämlich schon ein bisschen früher los. Und zwar 1918, zu Zeiten des Kriegs, als der Kohlefrachter der Navy USS Cyclops spurlos verschwunden ist. Und zwar war der auf dem Weg von Barbados nach Norfolk und das Schiff ist einfach nachts, abends ausgelaufen. Und dann ist es verschwunden und wurde nie wieder gesehen und man hat keine Teile davon gefunden. Bis heute, was natürlich super crazy ist, weil das damals das größte Frachtschiff der Navy war.
Shit.
It's just gone.
Ja,
und da
das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht. Einfach weg. Und da hat eben das Mysterium so ein bisschen angefangen und sein Höhepunkt hat es dann 1945 im Dezember erreicht.
Was ist denn da passiert?
Wir sprechen nun über Flug 19 der US-Marine und wir schreiben den 5. Dezember 1945. Wir schauen genauer auf Charles Taylor. Er möchte an dem Tag eigentlich sein Flugzeug, sein Cockpit nicht betreten und bittet seinen Chef, ob nicht ein anderer Ausbilder die Trainingsrunde für ihn übernehmen könnte. Und das Ganze passiert am amerikanischen Marinestützpunkt Fort Lauderdale in Florida. Seine Vorgesetzten bleiben aber stur und das, obwohl Charles Taylor neu an diesem Stützpunkt ist. Das Flugziel, eine Inselgruppe östlich Floridas, kennt er noch gar nicht und trotzdem soll er diese Trainingsrunde übernehmen. Er fügt sich dann schließlich auch, weil wenn die Vorgesetzten sagen, mach das bitte und er einfach dazu gedrängt wird, dann muss er sich halt fügen und fängt an, mit seinem Team erstmal das Wetter zu besprechen und die 13 Männer in den Dreieckskurs einzuweisen, den sie über den Atlantik fliegen sollen. Und dann gibt er schließlich auch das Startsignal für die 5 Torpedobomber. Und alles läuft eigentlich wie geplant. Die 14 Männer in den 5 Flugzeugen heben ab. Und eine halbe Stunde vor der Landung meldet aber Trainingsflug Nummer 19 Probleme. Die Gruppe kommt vom Kurs ab und geben angeblich einen Funkspruch ab, wir können kein Land sehen. Und die beiden Kompasse sind ausgefallen. Das funkt der Leutnant zum Tower. Und dann entbrennt ein Streit zwischen dem Ausbilder Taylor und seinen jungen Piloten. Taylor behauptet, sie würden über dem Golf von Mexiko fliegen und müssten Richtung Osten, um nach Fort Lauderdale zurückzukehren. Aber die Schüler wollen Richtung Westen fliegen. Ihrer Meinung nach sind sie aufs offene Meer hinausgeflogen und befinden sich über dem Atlantik, also östlich Floridas. Und im Zickzackflug irren dann die Flieger über den Ozean, bis man am Tower nur noch irgendwie rätselhafte Wortfetzen erreicht. Und zwar hört man, wir sind nicht sicher, wo Westen ist. Alles ist ganz anders. Alles ist so seltsam. Nicht einmal der Ozean sieht aus, wie er aussehen sollte. Und das sollen die letzten Worte gewesen sein. Danach herrscht Stille. Die Kommandozentrale schickt daraufhin sofort ein Suchflugzeug los. Und dabei handelt es sich um ein Flugboot vom Typ Martin Mariner. Als sich das allerdings dem Punkt nähert, von dem das letzte Funksignal der Bomber stammen soll, geschieht etwas sehr Seltsames. Die Maschine verschwindet nämlich von einer Sekunde auf die andere vom Radar. Nicht mal ein Notsignal kann von der Besatzung dort abgesetzt werden. Und auch ihre Spur verliert sich in der dunklen Nacht.
Weird.
Ja, wir haben jetzt also 5 Bomber mit 14 Menschen, die verschwunden sind und dann noch das Suchflugzeug mit seiner ganzen Crew, das verschwunden ist. Und dann entstehen natürlich auch sofort Gerüchte. Die Angehörigen werfen der Marine vor, die Piloten, die angeblich auf einer kleinen Insel in den Bermudas gestrandet seien, vorsätzlich nicht suchen zu wollen. Die Presse stürzt sich da drauf und erklärt das Verschwinden der Bomber zu einem großen Mysterium. Und diese ganze Geschichte wird halt immer weiter gesponnen. Aus Flugschülern werden auf einmal erfahrene Piloten, die das Gebiet wie ihre Westentasche gekannt haben, wobei wir wissen, dass Taylor das eben nicht kannte. Aus einem Sturm und nachts wird Sonnenschein und klare Sicht. Und ja, diese Kompassnadeln, die verrückt spielen, da wird eben auch aus dem Fehler, den Taylor ja begangen hat, weil er sich mit seinen Schülern nicht einig war, wird ein Rätsel auf der Auswahl der Instrumente. Also die Presse stürzt sich da echt förmlich drauf. Und das ist eigentlich die Geburt vom Rätsel, vom Mysterium um das Bermuda-Dreieck. Dann ist es letztendlich wirklich in aller Munde.
Crazy. Fun Fact, heute werden immer noch nach Wrackteilen der einzelnen Flugzeugbomber gesucht von Privatpersonen.
Oh, krass.
Ja, es gibt immer noch Privatpersonen, die sich selbst finanzieren, also sie werden irgendwie auch nicht gefördert oder sowas, die dann mit ihren Schiffen, die auch wirklich krass Hightech technisch gut ausgestattet sind, nach diesen Wrackteilen suchen von Flug 19, weil das Mysterium des Fluges sie so gepackt hat. Ich finde es krass.
Aber das war natürlich nicht das einzige Unglück, was er sich im Bermuda-Dreieck ereignet hat. Es gab auch andere Unglücke, die genauso mysteriös waren. Und im Jahr 1974 hat sich ein Schriftsteller des ganzen Themas angenommen. Er hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel The Bermuda Triangle. Der gute Mann hieß Charles Berlitz und dieses Buch mutierte zu einem Bestseller, kann man sagen. Also das wurde in 22 Sprachen übersetzt und über 14 Millionen Mal verkauft. Und
14 Millionen
Mal? Ja, das muss man
echt ein Bestseller
mal überlegen, ja. Und in seinem Buch behauptet Berlitz, dass Taylor und seine Kollegen, seine Flugschüler, von Außerirdischen entführt worden sind. Was auch, ja.
Einzigst logische Erklärung, ja.
Ja, auf jeden Fall ein Erklärungsversuch ist. Und jetzt muss man aber dazu sagen, dass Berlitz grundsätzlich auch sehr viel über unidentifizierte fliegende Objekte, also UFOs, geschrieben hat, auch über Atlantis geschrieben hat und ja, so tatsächlich auch an der mysteriösen Theoriebildung um das Bermuda-Dreieck beteiligt war. Er hat eben diese außerirdischen These eingeworfen und da gibt es super viele kleine verschiedene Thesen von verschiedensten, ja, kann man sie VerschwörungstheoretikerInnen nennen, dass unbekannte Flugobjekte entweder tatsächlich außerirdische Raumschiffe oder auch gewisse Kriegsmaschinen im Bermuda-Dreieck ausprobiert werden. Also da gibt es wirklich eine unheimliche Fülle an Theorien. Ich gehe jetzt nicht auf alle ein, sondern behandle das einfach mal unter dem Überbegriff außerirdische bzw. UFOs, unbekannte Flugobjekte. Es gibt aber auch noch andere Theorien. Gold, magst du uns in eine andere einführen?
Ja, sehr, sehr gerne. Es gibt, die Liste ist wahrscheinlich unendlich lang, wenn wir durch die Tiefen des Internets uns durchstöbern würden. Vielleicht auch einfach in einen Reddit-Post. Nee, aber die ich jetzt gefunden habe, waren unter anderem, dass es sich ja um Energiefelder handelt, der versunkenen Stadt Atlantis. Atlantis ist ja quasi so auch ein eigener Mythos für sich, den wir auf jeden Fall noch behandeln wollen. Aber das fand ich ganz interessant, weil wenn es dann so um Unterwasserwelt und so geht, dann taucht Atlantis eigentlich immer auf. Hochzivilisierte Gesellschaft, die dann durch ihre Energiefelder das quasi beschützen möchten vor äußeren Einflüssen. Und dadurch verschwinden eben diese Flugzeuge und Schiffe.
Crazy.
Was ist natürlich dann, ja, es ist spannend auf jeden Fall. Es gibt, wie Silber bereits gesagt hat, die Alien-Theorie. Dann natürlich auch vor allem aus der früheren Zeit, die dann schon dokumentiert wurden, dass Schiffe auch ja schon zu Kolumbus-Zeiten verschwanden, hat man dann von Menschen oder von Hörensagen über Riesenkraken gesprochen, die dann aus der Unterwelt auftauchen und dann eben die Schiffe zerstören.
Tatsächlich verrückt, Kolumbus selbst hat angeblich schon davon berichtet, dass auch sein Kompass in diesem Gebiet plötzlich verrückt gespielt hat und er Flammen ins Meer stürzen gesehen hat. Also selbst aus so sehr frühen Zeiten gibt es da schon angeblich Berichte über das Bermuda-Dreieck.
Das ist weltbekannt und sehr mysteriös, auf jeden Fall.
Riesenkraken.
Weiter geht's. Riesenkraken.
Riesenkraken.
Ah, es gibt natürlich auch noch in manchen Literaturen, die man so lesen kann, gibt es den Mythos ebenfalls noch, dass es hier unter anderem auch Geisterschiffe geben würde.
Verdammt, jetzt wollte ich gerade noch über die Riesenkraken reden.
Gott. Ach so, ja, dann hau raus.
Ja, nein, ich wollte einfach mit dir darüber diskutieren, weil was ich ganz interessant finde, ist ja die Tatsache, dass man ja wirklich teilweise riesige, ja, so krakenähnliche Tiere schon gefunden hat. Ich habe da auch mal so eine Doku gesehen und finde es teilweise schon echt krass, wie groß einfach diese Tiere im Wasser werden können. Also, aber so einen richtigen Riesenkraken, da glaube ich irgendwie nicht dran.
Ich weiß es nicht, weil, wie du ja selbst gesagt hast, das Meer ist der Bereich im Bermuda-Dreieck sehr 7000 Meter tief. Und der größte Teil der Weltmeere, die so tief gehen, Wir sind ja noch nicht mal erforscht.
Wie auch.
Genau. Es funktioniert ja mit unserer Technik überhaupt noch gar nicht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch Lebewesen gibt, die eventuell dann schon groß, also von der Größe her, da schon ganz gut rankommen. Weil wenn ich mir vorstelle, wie groß so ein Wal ist. Oh,
ach, stimmt.
Oder wie nennt man diese Riesenrochen? Die sind ja auch gigantisch.
Das ist schon unglaublich. Das genau, heißt, du würdest den Monsterkraken ausschließen, aber den Riesenkraken nicht ausschließen.
Ja, was ist Monsterkraken? Ist also, auch so ein sehr seltsamer Begriff.
Ich mache die Unterscheidung in ein Monsterkrake, der Schiffe runterzieht, und ein Riesenkrake, der einfach existiert und dem die Schiffe, die da oben langfahren, egal sind.
Ich würde es nicht ausschließen, dass es keine Riesenkrake gibt. Oder ich würde es nicht ausschließen, dass es eine Riesenkrake gibt.
Wobei ich sagen muss, wenn es also schon sein könnte, dass es diese Riesenkraken gibt, und dann glaube ich aber eher nicht, dass die Schiffe nach unten ziehen.
Glaube ich auch
das
nicht.
Das ergibt für mich nicht so Sinn irgendwie.
Nee.
Ich glaube halt, diesen ganzen Tieren ist es einfach total egal.
Solange die in Ruhe gelassen werden. Und nicht so eine Sache passiert wie im Golf von Mexiko, dass da eine Pipeline platzt und plötzlich das Meer brennt.
Ei.
Oh, wie passend eigentlich, dass wir jetzt darüber sprechen.
Stimmt, das ist eigentlich schon. Ja, nee, okay.
Genau.
Dann hätten wir die Monster-slash-Riesenkraken-Debatte abgeschlossen und können gerne weitergehen. Sorry fürs Unterbrechen.
Kein Ding.
Ja, Geisterschiff.
Geisterschiff.
Give it to me.
I give it to you, baby. Aha, okay, stopp. Einfach nein. Okay. Genau, Geisterschiffe. In manchen Literaturen gilt der Mythos, dass es eben sich auch um Geisterschiffe handeln könnte, die im Bermuda-Dreieck umhergeistern. Die eben verlassen, umhertreiben, die Mannschaft von den Geisterschiffen aber verschollen ist und da ihr Unwesen treiben. Und
also so ein bisschen Flucht der Karibik-mäßig.
Ja.
Bei den Geistern bin ich generell raus, muss ich sagen. Also.
Glaubst du nicht an Geister?
Jein. Ich glaube nicht daran, aber ich glaube auch nicht an die Darstellung von Geistern, wie sie in der Populärkultur ist. Also ich glaube einfach, wenn aus einem verstorbenen Menschen Energie rauskommt, die muss ja irgendwie irgendwo hin. Also ich meine, Energie kann ja nicht einfach verschwinden. Und wenn es tatsächlich sowas, nennen wir es Geister, gibt, glaube ich aber, dass denen die echten Menschen und die echte Welt ziemlich egal sind. Ich denke mir immer so, was interessiert es die dann noch, wenn der, die das in einer ganz anderen Welt slash Dimension slash whatever lebt. Also da sehe ich auch nicht so den Sinn dahinter, warum ein Geisterschiff auf den Meeren rumgeistern soll. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Glaubst du dran?
Ich kann deinen Gedankengang sehr gut nachvollziehen. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht, dass es Geisterschiffe gibt. Ich glaube auch nicht, dass das eine Ursache sein könnte. Das ist eine andere Frage. Das ist kein Thema für diese Folge.
Ich habe auch geantwortet.
Nein, also ich glaube auch, dass, ja, so ähnlich wie du eigentlich, dass es eben Energie gibt, die uns umgibt. Und ja, dadurch, dass halt sämtliche Phänomene passieren, die wir uns vielleicht dadurch erklären können. Ja, simple as that. Aber manchmal ist es ein bisschen spooky. Ja. Ich glaube, das ist einfach ein schönes Gedankenspiel des Menschen, sich Dinge zu erklären, wie es ja auch mit den Verschwörungsmythen und so ist, wenn man dafür keine direkte Erklärung findet. So. Aber ich bin auf jeden Fall nicht abergläubisch.
Ich schon manchmal so ein bisschen.
Obwohl, auf Holz klopfe ich schon öfters.
Ja, ich auch.
Als mir eigentlich lieb ist. Okay, ich weiß nicht, ob das uns sympathischer macht.
Naja, wenn jemand den Podcast bis hierhin gehört hat, dann ist es eh schon zu spät. Von daher.
Oh Gott, wir verlieren den Menschen, der heute das erste Mal reinschaltet. Nein. No. Lasst uns gerne wissen, ob ihr an Geister glaubt oder an Monster, Riesenkraken.
Generell fände ich diese Diskussion super interessant.
Aber es ist ja nicht nur das Einzige, was es noch gibt an geisterhaftes oder
mysterischen Erklärungsversuchen.
Ja, sondern es gibt noch eine Theorie, die ich gerne anbringen würde.
Do it.
Und zwar hat Bruce Gronin diese Theorie angebracht. Und zwar, dass es eben einen Knick im Bermuda-Dreieck gibt. Also im Bermuda-Dreieck gibt es einen Knick des Zeitraumkontinuums. Das bedeutet quasi, in seinem Fall ist er nämlich vom Bermuda wollte er zurück nach Fort Lauderdale. Also quasi zu diesem Flughafen. Und er selbst ist Pilot. Er behauptet, dass er mit einem sogenannten elektronischen Nebel geflogen sei, der seine Fluginstrumente komplett lahmgelegt hätte. Er durch dann quasi wie so eine Art Wolkentunnel geflogen ist. Und er auf jeden Fall durch das Zeitraumkontinuum begleitet wurde mit diesem Nebel. Weil erklärt sich das nämlich so, er hat nämlich nur 33 Minuten für diesen Flug gebraucht. Und normalerweise braucht er wesentlich länger. Und er kann sich nicht erklären, weshalb. Und für ihn ist es so, dass er durch diesen Knick durchgeflogen ist, die Zeit außer Kraft gesetzt hat. Was ich auch mega krass fand, darüber nachzudenken, dass diese Schiffe oder diese Flugzeuge dann in so eine Art Paralleluniversum, sondern in so eine Art Knick reingekommen sind und vielleicht ja sich da immer noch befinden.
Ja, ich habe eine ähnliche Theorie gelesen, die heißt Wurmloch-Theorie. Und nach dieser Theorie werden Schiffe und Flugzeuge von einem Wurmloch quasi angesogen und ins All gesogen. Aber
geil.
Ja, nee, also nicht so, weil die sterben ja dann. Im All. Weil sie keinen Sauerstoff, keinen Anzug.
Das Problem ist, daran habe ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht, weil ich erst an die Gegenstände gedacht habe und nicht an die Menschen, die sich ja da drauf befinden würden. Weil irgendwie habe ich die Menschen ausgeblendet, weil ich so tragisch finde, dass die Leute nicht wissen, wo ihre Verwandten sind und so und dass sie einfach verschwunden
das
sind.
Das ist generell, finde ich, so ein Problem bei der Bermuda-Dreieck-Verschwörungstheorie oder bei dem Mythos auch, dass man die Menschen nicht so als Verunglückte sieht. Dadurch, dass es so ein Mysterium ist. Aber ich glaube, das liegt auch in der Natur des Menschen, sich so mystische Sachen erklären zu wollen, dass man eben nicht vom Realistischen, also vom Unglück, was wahrscheinlich in Tod endet, ausgeht.
Oh, jetzt wird's deep. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird's ganz schön dark. Ich glaube, es hat viel mit Hoffnung zu tun. Ich glaube, es ist ganz simpel. Wenn man einen geliebten Menschen hat, der an sich in 6-7 Wochen wieder da sein sollte, weil sie die Tour nach Puerto Rico irgendwie machen sollten, oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so lange dauert, so auf See zu sein oder vielleicht sogar noch länger, aber davon ausgeht, dass sie dann wieder zurückkommen und wenn dann nicht mal irgendwas gefunden wird, irgendwelche Wrackteile, dann ist, glaube ich, dieser Hoffnungsschimmer, den man da noch hat und verspürt, noch sehr, sehr groß und ich glaube, da kann man sich dann schon reinsteigern und vielleicht dann noch an den Menschen so ein bisschen festzuhalten, weil man sich das dann eher nicht erst eingestehen möchte, dass der Mensch dann schon tot ist, also nicht mehr greifbar. So. Wahrscheinlich auch so ein Mechanismus vielleicht sein könnte. Ich bin leider keine Psychologin, ich kenne mich überhaupt nicht mit dieser Materie aus, aber so vom menschlichen Verstand her vielleicht, was man so ein bisschen damit erklären könnte.
Ja.
Ich persönlich würde dann auch versuchen zu denken, okay, vielleicht tauchen die ja wieder auf oder so, keine Ahnung.
Ja, das wahrscheinlich. Reden wir doch mal über den Piloten. Der ist doch nicht verstorben und hat von seinem Knick im Raumzeitkontinuum berichtet. Und ich glaube, du Bruce. Hast ein bisschen dich auf die Person konzentriert, oder?
Das ist so witzig. Entschuldigung, ja. Bruce Gernon hat sogar ein Buch verfasst, das nennt sich Beyond the Bermuda Triangle. Und er ist ein relativ starker Verfechter der Theorie des Knickes im Rahmen Zeitkontinuum. Das erste Mal bin ich auf ihn getroffen, als ich die ZDF-Dokumentation gesehen habe über das Bermuda-Dreieck.
Ja, das war auch der einzige Punkt, an dem ich auf ihn getroffen bin. Ich habe diese Doku geguckt und war dann aber nur so, vielleicht möchte sich dieser Mensch auch nur ein bisschen wichtig machen.
Ja.
Aber ich bin halt auch sehr judgy.
Dazu sage ich nichts. Nee. Er hat drei weitere Bücher geschrieben und war auch in sämtlichen Fernsehinterviews dabei und wurde ausgestrahlt. Sobald es um das Thema Bermuda-Dreieck geht, wurde er dazu gerufen, um seinen Erfahrungsbericht eben weiterzugeben. Ja, genau. Ich muss gerade selbst gucken. Er hat bei über 50 Dokumentationen und Auftritten teilgenommen, unter anderem vom Science Channel, BBC, ABC, whatever.
Was ist schon interessant, gibt. Ne? Ich meine, er war ja auch in dieser ZDF-Doku, dass er da wirklich rangeholt wird, um seine Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, aber ich finde das irgendwie ein bisschen bedenklich.
Er wirkt meines Erachtens nach jemandem, der unbedingt im Rampenlicht sein möchte.
Boah, da haut aber jemand die judgy Comments raus.
Ja, du sagst, du bist judgy und ich sag, warum ich das so finde. Und ja, ach verrückt. Genau, und man kann die natürlich auch kontaktieren. Aber so wirklich ernst kann ich ihn nicht unbedingt nehmen. Das Einzige ist nur, dass ja in der Physik heutzutage, also was heißt heutzutage, aber in der Physik ja die Theorie gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es möglich sein könnte. Ich bin jetzt leider keine Physikerin, legt mich da bitte nicht fest, meißelt
meine Worte in Stein. Du erinnerst dich gelesen zu haben.
Ich erinnere mich vage daran, gelesen zu haben, dass es eben möglich sei, so einen Jump zu machen im Zeitraumkontinuum, wenn man genug Energie aufwenden könnte. Könnte man die Energie aufwenden, wäre es möglich, aber man bräuchte so viel Energie, die die ganze Menschheit in tausenden Jahren nicht irgendwie aufwenden könnte.
Das ist schon fucking crazy.
Und dann muss man natürlich... Ja, kein Ding. Das ist echt fucking crazy. Und dann muss man sich natürlich überlegen, dass der gute Mann, der war jetzt nicht mit dem hyperkrassesten Fluggefährt unterwegs, sondern er war mit einer Bonanza A36 unterwegs, also ein relativ kleines, einmotoriges Flugzeug. Und ja, wenn man die ganze Menschheit bräuchte, um Energie zu produzieren, um einen Jump zu machen, also... dann glaube ich nicht, dass das Flugzeug das hinbekommt.
Ja, also ich glaube ihm in seiner Aussage, dass er irgendwie in so einen komischen Lufttunnel geflogen ist oder so, weil das bestimmt...
Ja, das ist nicht unwahrscheinlich.
Ja, das ist bestimmt irgendwie meteorologisch...
naturwissenschaftlich erklärbar.
Und ich glaube ihm soweit auch noch, dass seine Gerätschaften verrückt gespielt haben oder so. Aber was dann die Zeit angeht, ich weiß nicht, hat er da Beweise für?
Sein eigenes Wort.
Ja,
das meine ich. Es kam jetzt nicht wirklich heraus, ob er jetzt irgendwie Bilder gemacht hat. Oder so. Er ist ja natürlich auch der Einzige von diesem Flug, der noch lebt.
Ja, ich finde es halt, also weißt du, du musst ja eigentlich Start und Landung immer dokumentieren. Aber die Frage ist jetzt natürlich, es ist ja nicht heute passiert, wo das alles irgendwie hundertprozentig nachvollzogen wird und so, sondern es ist ja schon eine Weile her und weiß nicht, wer das beim Start oder bei seiner Landung dokumentiert hat und vielleicht hat die Person es jetzt nicht minutengenau genommen. Und dann ja. ist seine Uhr vor und nach wie auch immer gegangen und ja, also das mit der Zeit, ich weiß nicht, ich kaufe ihm das nicht ab.
Genau, es war 1970, weil du ja gemeint hast, dass schon eventuell länger her ist, es ist schon länger her.
Ja.
Und ich glaube, ich habe Bermuda gesagt, oder? Am Anfang. Ich meinte Andros Islands, von denen er quasi wieder zurück nach Florida fliegen ja. wollte.
Ich meine, man weiß ja nicht, ob das beim Start, wenn er nach Fort Lauderdale geflogen ist, dann wurde das da bestimmt schon aufgezeichnet, wann er gelandet ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn diese Insel, also es klingt nach einer kleineren Insel wahrscheinlich, wo er gestartet ist. Mhm. Und wenn das jetzt nicht so ein riesiger Flughafen ist, dann haben die vielleicht auch einfach das Ganze, also nicht so ein krasses Dokumentationssystem, wie das ein großer Flughafen hätte. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt.
Ja. Und vielleicht, aber weißt du, bevor du dann startest, dann quatschst du nochmal mit den zwei anderen, die ja noch dabei waren und so. Und dann verzögert sich noch was, keine Ahnung. Also das mit der Zeit kaufe ich ihm einfach nicht so ab.
Er ist nichtsdestotrotz immer noch sehr gefragt, wie ihr seht.
Aber vielleicht hat auch irgendeiner von unseren HörerInnen da mehr Quellenlage gefunden und ist zufällig Experte dazu. Dann wären wir natürlich richtig interested darin. Also
ja.
immer her damit, wenn ihr mehr wisst. So viel wollte ich noch sagen.
We need you. Okay. That was weird.
So.
Bruce Gernon. Bye.
Soweit dazu. Es gibt natürlich auch noch andere Menschen, die sich dem Ganzen wissenschaftlich genähert haben. Nicht nur pseudowissenschaftlich, wie Bruce das getan hat. Und das hat tatsächlich schon 1975 angefangen. Und zwar, wir erinnern uns, 1974 kam Charles Berlitz The Bermuda Triangle Bestsellerbuch raus, wo er über Aliens und Atlantis gesprochen hat, im Bezug auf die verlorenen Schiffe und Flugzeuge. Und das konnte Lawrence Cushy, ich sag jetzt Cushy, ich weiß nicht, ob man es wirklich so ausspricht, ein Pilot und Autor nicht auf sich sitzen lassen. Der Mann hat sich durch Archive gewühlt, Akten und Gerichtsberichte und Expertenberichte zu den 50 bekanntesten Unfällen im Bermuda-Dreieck recherchiert. Er hat Quellen ausgewertet für sein Buch, wie zum Beispiel die Statistiken von Schiffsversicherern über Unglücke auf den Weltmeeren und kam insgesamt zu dem Ergebnis erstmal, dass es keine besondere Häufung an Unfällen in dieser Region gibt und es für die meisten Unglücke eben völlig natürliche Erklärungen gab, wie zum Beispiel eine Kombination aus entweder schlechtem Wetter, technischen Pannen, menschlichem Versagen und hat dazu natürlich auch mit MeteorologInnen und OzeanografInnen gesprochen, die ihm da auch Recht gegeben haben. Außerdem hat er nachgewiesen, dass viele ja von Berlitz herbeizitierten Abstürze sich gar nicht im Bermuda-Dreieck ereignet haben, sondern nur dort in der Nähe stattgefunden haben, dass Berlitz Quellenlage oft entweder falsch ist oder halt einfach viel zu dürftig und das eher Behauptungen sind. Und ja, What? Man kann auch sagen, dass seine Fachbücher, also Lawrence Fachbücher, bis heute zu den Standardwerken auf dem Gebiet der Erforschung des Bermuda-Dreieck-Phänomens gelten und dass er auch zum Verschwinden der fünf Flugzeuge des Flug 19 sehr viel geschrieben hat. Also er hat sich da wirklich schon ein Jahr später, er konnte das nicht auf sich sitzen lassen, hat sich damit eben auf eine wissenschaftliche Art und Weise beschäftigt. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass trotz aller wissenschaftlichen Fundiertheit diese Unfälle im Bermuda-Dreieck trotzdem sehr schwer zu erklären sind, auch wenn es da mehrere Thesen dazu gibt. Und ich weiß nicht, wir könnten ja jetzt einfach mal auf die verschiedenen Thesen eingehen. Hast du Bock?
Ich hab Bock. Ich bin ja immer eine Freundin davon, wenn es Thesen gibt, wie man es naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich erklären kann, solche Phänomene.
Auf jeden Fall.
Und ich muss sagen, also das war, glaube ich, mein favorite part von dem ganzen Research eigentlich. Ich fand das so faszinierend. Und zwar lasse ich euch jetzt teilhaben.
Yes!
Und zwar die erste Theorie nennt sich die Methangas-Theorie. Oder auch aus dem Englischen dann halt Blowout-Theory. Und zwar handelt es sich dabei um folgendermaßen. Und zwar einige WissenschaftlerInnen, vor allem GeowissenschaftlerInnen aus aller Welt, haben eben riesige Methangasvorkommen im Gebiet des Bermuda-Dreiecks gefunden, was ja schon mal eine gute Basis ist.
Naja, und eigentlich ist es keine gute Basis.
Naja, an sich eine gute keine gute Basis in dem Sinne, aber eine gute Basis, um vielleicht zu erklären, weswegen die Schiffe spurlos verschwunden sind.
Das stimmt.
Ja, und zwar ungefähr in der Tiefe von 300 bis 2000 Metern können sich aus Methan bei einer bestimmten Temperatur Methanhydrat entwickeln. Und die werden im Meeresboden gebildet und die können dann freigesetzt werden. Wie werden die freigesetzt? Durch Seebeben oder Druck und Temperaturveränderung. Und vielleicht machen wir einen kleinen Ausflug, wenn diese Methanhydrate, die dann unten am Meeresboden sich entwickeln und bilden und dann durch Erschütterungen freigesetzt werden.
Also
dann suchen die
diese Methanhydrate bilden sich und die binden Methan an sich, was sich eben bei Temperaturveränderungen etc. pp. Freisetzt. Also es ist tatsächlich Methangas, was dann freigesetzt wird.
Ja, genau, das ist tatsächlich Methangas. Man kann sich vorstellen, dass es quasi wie so eingefroren ist, wie so eine Eiskugel. Und in dieser Eiskugel befindet sich Gas drin. In dem Fall ist es Methan. Diese Eiskugel zerbricht.
Oder schmilzt, je nachdem.
Oder schmilzt, wie auch immer. Und von diesem Methanhydrat, was dann quasi gebildet wurde, das Methangas einfach, steigt dann quasi in Richtung Meeresoberfläche. Weil es muss ja irgendwo hin entweichen. Weiter runter geht es ja kaum. In dem Fall steigt das nach oben. Und dann ist es wie kann man sich das vorstellen? Ja, wie eine Flasche Kohlensäure, die man dann aufmacht. Und dann kommen diese ganzen Bubbles nach oben und dann macht es so zisch. Das kann man sich dann beim Methan auch vorstellen.
Das ist und irgendwie voll der süße Vergleich. Gut, dass ich kein Sprudelwasser trinke.
Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt in mind. Methangas, die dann
Bubbles
entwickeln und an die Meeresoberfläche gelangen. Vielleicht machen wir einen kurzen Ausflug in die alte Physik eines griechischen Gelehrten, und zwar Archimedes. Hallo Archimedes. Archimedes hat vor mehr als 2000 Jahren eigentlich etwas herausgefunden, und zwar die Gesetzmäßigkeit des Auftriebs. Was bedeutet das jetzt genau? Das bedeutet, dass ein Körper schwimmt, wenn seine Dichte geringer ist als die des von ihm verdrängten Wasser. Also wenn ihr euch jetzt ein Boot vorstellt, dass quasi dann die Dichte geringer ist als quasi die Wasseroberfläche.
Mhm.
Und wird aber die Wasseroberfläche oder worauf der Körper schwimmt, gestört, unter anderem durch dieses sogenannte Methangas, was ja dann Bubbles entwickelt, dann sinkt ja das Schiff.
Crazy.
Weil ja die Gesetzmäßigkeit des Auftriebes gestört wird. Und das erklärt man anhand dieser Methangas-Theorie.
Wie eben die Schiffe verschwinden.
Wie eben diese Schiffe spurlos verschwinden durch diese...
Könnten
durch diese Bubbles.
Aber das ist schon mega crazy, wenn du dir das mal vorstellst, da ist ein... Ich meine so, nehmen wir die USS Cyclops, so ein riesiger Frachter. Und dann ist er weg.
Ja. Ja, du musst, also das ist, das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, aber das sind ja, ist ja schon eine Masse. Also so ein Methanausbruch, so ein Blowout. Und was natürlich sich viele Leute wahrscheinlich auch fragen werden, ja, aber das ist ja nur die Erklärung für die Schiffe. Was ist denn mit den Flugzeugen?
Das ist wahr. Ne? Was ist mit den Flugzeugen? Sag es mir.
Und zwar, wenn das Methangas in die Luft steigt, das ist die Theorie, könnte es sich an den heißen Flugzeugmotoren entzünden, weil es ja hoch entzündlich ist.
Und dann explodieren die Flugzeuge?
Ja, und dann explodiert und stürzt das Flugzeug ab, also die Maschine. Und dann wird es ja wieder Sinn machen, weswegen ja auch Flugzeuge in dem Fall mit dem Methangas in Berührung kommen, dann eben auch verschwinden könnten. Vor allem, wenn man dann zurückblickt, 1945, da waren die Flugzeuge noch nicht so gut ausgestattet und technisch so weit wie jetzt heute zum Beispiel. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Hitze, die dann produziert wird von den Motoren, dass das schon das Methangas reizen würde.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Das war ein bisschen.
Es gibt aber auch noch andere Theorien. Also das Methangas ist nicht die einzige Theorie. Eine andere Theorie ist auch tatsächlich einfach das Wetter. Es gibt nämlich extrem starke Stürme in der Region. Und die sind sowohl für Schiffe sehr gefährlich, da gibt es auch schon Belege aus den 1940ern, dass eben die Schiffe einfach ja komplett zertrümmert gefunden wurden, der Laderaum voll mit Wasser ist und ja, man auch bei diesen Unglücken eben oft feststellt, dass zur fraglichen Zeit schwere Stürme auf dem Gebiet wüteten und das Gebiet zwischen Florida und den Bermuda-Inseln ist eben auch aufgrund von Blitzstürmen und unvorhersehbaren Gewittern ziemlich gefürchtet. Da kann sich, habe ich gelesen, eine leichte Brise in Minuten zu einem Unwetter aufblasen. Fand ich eine sehr schöne Wortwahl.
Ja.
Man muss halt auch einfach irgendwie das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die Luftmassen über dem Bermuda-Dreieck halt wirklich sehr krass durcheinander wirbeln, dass da eben auch Strudel oder Luftlöcher entstehen können. Und in so einem Luftloch oder Strudel verliert eine Maschine für wenige Sekunden ihren Auftrieb und kann dadurch viele hundert Meter tief fallen. Und der Flug wird dann zu so einer Art, ja, Achterbahnfahrt quasi, bei der man dann die Maschine eventuell nicht mehr unter Kontrolle hat. Und dann prallt man auf dem Wasser auf und die Maschine wird zerstört und eine andere Sache ist eben da auch noch der Golfstrom. Der könnte auch ein Grund dafür sein, weil er eben die Wrackteile sehr schnell wegtragen kann. Dieser Golfstrom ist warm und sehr schnell, also es ist eine sehr schnelle Meeresströmung, die aus der Meerenge von Florida kommt und entlang der amerikanischen Ostküste Richtung Norden fließt. Und der könnte eben die Wrackteile eines Schiffs oder auch eines Flugzeugs innerhalb kürzester Zeit sehr weit verstreuen und abtreiben. Und später sinken die dann eben irgendwo im Atlantik auf den Meeresgrund und werden nie wieder gefunden. Also hier haben wir einmal das Wetter, was ja irgendwie auch eine sehr logische Erklärung ist, wenn man sich das überlegt. Flugzeuge und Schiffe auf dem offenen Meer sind natürlich vom Wetter sehr, sehr beeinflusst. Und zum anderen eben der Golfstrom, der dann noch die Wrackteile in Anführungszeichen verschwinden lassen könnte.
Ja, to be honest, ich glaube einfach, dass es mehr dich verschluckt. Also verschlucken kann.
Ja.
So.
Und ich meine, es gibt ja auch diese Theorie, dass Treibsand die Wrackteile eben auch verschlucken könnte quasi.
Stimmt.
Ja.
Das würde dann auch Sinn machen. Ja, es würde dann auch Sinn machen, weswegen man eben diese Teile nicht findet. Und man sagt ja, hier spurlos verschwunden. Aber bleiben wir mal beim Verschlucken. Und zwar gibt es auch noch die Theorie der Monsterwellen.
Oh ja.
Es gibt quasi diese Rough Waves, die als Erklärung in Betracht gezogen werden, also sogenannte Monsterwellen. Und diese Monsterwellen bilden sich aus mehreren Wellen, die eine unterschiedliche Größe haben. Also Babywelle, riesige Welle, kleine Welle, große Welle. Ja. Und die, wenn sie dann... Du bist für die Soundeffekte eingestellt. Wenn es sich auch so cute anhört auf dem Meer, dann müsste ich keine Angst haben.
Leider nicht. Dödem,
dödem, dödem, oh Gott! Dödem, dödem, dödem,
dödem, dödem. Okay, nein, Haie haben hier wirklich nichts zu sagen.
Sharknado. Nee, zurück. Zur Monsterwelle. Genau, und daraus wird dann eine Monsterwelle gebildet und diese kann bis zu 40 Meter hoch werden.
What? Ey, das 40 Meter?
Das ist schon verrückt. 40 Meter, was ist denn 40 Meter hoch in meiner Umgebung?
Warte, ich google gerade. Wie viele Stockwerke sind 40 Meter? Moment. Bla bla. Also, circa 5 Geschosse sind 15 Meter hoch. Das heißt, 40 Meter ist ja schon mal krass. 12 Stockwerke sind 30 Meter. Boah, das ist riesig. 40 Meter Wellen.
Monsterwellen, sag ich doch. So. Genau, Monsterwellen, Monsterwellen. Oh Gott, ey, irgendwie ist bei mir gerade übelst Kopfkino.
Du verträgst es nicht so mit dem offenen Ozean.
Nee, ich krieg da, wenn ich zu lange darüber nachdenke, kriege ich echt Anxiety hier. Panikattack. Nein. Aber so schlimm ist es da noch nicht. Ich befinde mich ja nicht auf offener Meer. Aber für mich ist dieser Gedanke richtig, richtig angsteinflößend. Deswegen schreiten wir voran. In den Theorien, die das erklären könnten, weswegen da so viel verschwindet. Und zwar menschliches Verhalten, das beeinflusst werden kann, weil alle Menschen machen ja Fehler und auch FlugpilotInnen und KapitänInnen. Die sind ja nicht davon befreit, nicht auch Fehler zu machen oder in Panik zu geraten, auch wenn die erfahren sind oder nicht. Und zwar gibt es eine Theorie, die nennt sich die sogenannte Infraschalltheorie, die besagt, dass das eine Ursache sein könnte, dass eben diese Schiffe und Flugzeuge verschwinden. Und zwar Infraschall ist die Schallfrequenz unter 60 Hertz. Die ist nicht hörbar, also kaum hörbar für Menschen und gar nicht hörbar für Menschen mit schlechten Ohren wie ich. Trotzdem wird aber dieser Infraschall wahrgenommen und kann unter Umständen sogar Angstzustände auslösen.
Ah, okay, das heißt, wir hören das nicht wirklich, aber ja, wir nehmen das körperlich wahr.
Genau, es ist wie, als würde der Körper darauf reagieren. Und das kann zu Panik und irrationalen Handlungen führen. Also bei sämtlichen Menschen, nicht nur bei denen, die in Verantwortung sind, sondern auch bei der Besatzung selbst. Und wenn die Besatzung verrückt spielt, dann kann es bei so einem Schiff das ja sowieso vergessen.
Ja, generell ist es, sobald du viele Menschen auf einen Haufen packst, ja ein Risikofaktor.
Auf jeden Fall. Deswegen könnte man sich das dann auch nochmal erklären, dass es einen Einfluss haben könnte, diese Infraschall-Theorie.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist ja dieser Kompassausfall, der auch viel berichtet wird, dieser Ausfall von
Geräten. Von den Instrumenten.
Genau. Ja. Und auch dafür gibt es eine wissenschaftliche Theorie. Und zwar kann man quasi Bermuda als einen riesigen Magnet im Ozean sehen, was daran liegt, dass diese Insel früher mal ein Vulkan war und bei der Eruption sich magnetisches Material im Gestein im Ozean abgesetzt hat und dadadurch die Kompassnadel eben verwirrt wird, weil diese ganze Insel quasi wie so ein riesiger Magnet ist, was ich auch voll interessant fand.
Crazy shit.
Jetzt machen
und da
wir
kommt ja Atlantis ja auch ein bisschen mit dem Erdmagnetfeld gar nicht so.
Oh mein Gott, ja.
Ja, fand ich irgendwie, interessant, dass diese Anomalie, also das Erdmagnetfeld, was ja da ist, dann auch in den Theorien angewendet wird.
That's interesting. Hm. Aber jetzt machen wir doch nochmal einen Ausflug zurück zu unserem Flug 19. Wir hatten ja noch nicht so richtig eine Erklärung dafür gefunden, was da jetzt eigentlich passiert sein könnte. Und wenn man eben ForscherInnen und WissenschaftlerInnen und ExpertInnen Glauben schenken mag, war es wahrscheinlich so, dass unser Leutnant Taylor während des Flugs die Orientierung verloren hat. Er kannte sich in dem Gebiet nicht aus und sah unter sich kleine Atlantikinseln, die er für die Florida Keys im Golf von Mexiko gehalten hat. Und deshalb war er ein bisschen verwirrt und hat nach Osten abgedreht, was aber ein großer Fehler war. Denn der Kurs nach Osten führte die Flugzeuge immer weiter auf den Atlantik hinaus. Und wahrscheinlich war es so, dass mitten über dem Meer bei Einbruch der Dunkelheit den Flugzeugen der Treibstoff ausging und daraufhin alle 5 Bomber abgestürzt sind. Wir wissen ja, es gab irgendwie auch so einen kleinen Streit zwischen ihm und seinen Schülern, weil die sich nicht über die Richtung einigen konnten. Und er war eben, ja, der Leutnant, der die Richtung angegeben hat. Also mussten sie ihm quasi ins Verderben folgen, was natürlich auch super tragisch ist. Das Suchflugzeug ist auch verschwunden und da gibt es die Theorie, dass es wahrscheinlich explodiert ist. Es gibt nämlich den Kapitän eines Tankers, der genau zu jenem Zeitpunkt, als die Maschine vom Radar verschwand, einen Feuerball am Himmel gesehen hat und danach ist sein Schiff vermutlich durch einen großen Ölfilm gefahren. Man kann also sagen, dass diese Maschine wahrscheinlich explodiert und abgestürzt ist. Und als Grund nimmt man an, dass ein Crewmitglied vermutlich verbotenerweise geraucht hat. Und dieser Flugzeugtyp, mit dem die ja geflogen sind, war schon seit langem als fliegender Benzintank in Anführungszeichen berüchtigt, der eben sehr leicht Feuer fangen kann. Und ja, wenn dann jemand da drin raucht, dann ist natürlich so eine Explosion im Rahmen der Möglichkeiten. Also es gibt da sogar für den mysteriösen Flug 19 Erklärungsversuche, die ja sehr logisch sind.
Ja, also Leute, merkt euch, nicht fliegen und rauchen.
Mm-mm.
Ich finde die Erklärung eigentlich auch recht logisch und recht ansprechend. Also. Ja.
Also wenn man sich überlegt, es ist natürlich super tragisch, dass durch ja einen Navigationsfehler eigentlich diese 5 Flugzeuge dann einfach auf dem offenen Meer keinen Treibstoff mehr hatten. Dann sind sie abgestürzt. Man weiß natürlich wahrscheinlich auch nicht aus welcher Höhe. Je nachdem, wenn die auf dem Wasser aufkommen, der Aufprall kann ja schon richtig hart sein, sodass da dann die Maschine auch zu Bruch geht und zerschellt und man weiß jetzt auch nicht, in wie viele Einzelteile und je nachdem, wie klein die Einzelteile sind, desto einfacher könnte es dann sein, dass die eben vom Sand verschluckt werden oder weitergetrieben werden. Also gibt da schon auf jeden Fall Erklärungen, warum man bis heute nichts von diesen Wrackteilen gefunden hat.
Normalerweise versetze ich mich gerne irgendwie so in die Lage. Nicht gerne, aber versuche ich mich irgendwie so in die Lage reinzuversetzen, wie es für den Piloten selbst eventuell hätte sein können, so diese auswegslose Situation zu haben. Aber no, not today.
Not today.
Was auch krass ist, im Zuge des Researches herausgefunden haben. Und zwar, dass das Bermuda-Dreieck, so wie wir das jetzt dargestellt haben oder wie viele das auch so darstellen, wenn man Bermuda-Dreieck in Suchmaschinen eingibt, dass es das gefährlichste Gewässer der Welt sei und man am besten eigentlich alle Routen einstellen sollte. So überspitzt kommt es rüber. Und Was aber ein klarer Fakt ist, dass tatsächlich das Bermuda-Dreieck nicht zu den gefährlichsten Seegebieten gehört, ja. Weltweit.
Das hat ja auch schon unser Herr Cushy nachgewiesen, 1975. Ja. Und es hat sich bis heute nicht geändert.
Ja, genau. Und es gab tatsächlich auch eine Studie von der Allianz, die das erforscht hatte. Und die meisten Unglücke geschehen in den Gewässern um Südchina, Indochina, Indonesien und die Philippinen. Und da hatte ich leider eine sehr erschreckende Zahl, die mich richtig erschüttert hat. Oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Und zwar kam es in diesen Seegebieten zwischen 2007 und 2017, also 10 Jahre, Leute, merkt euch das, zu 249 Schiffsverlusten.
Das ist schon viel.
Das ist unglaublich viel.
Das ist echt crazy. Eins wissen wir sicher, Gold und ich werden auf jeden Fall keine Kreuzfahrt unternehmen und auch keinen Segeltrip.
Also auf so einen Kreuzfrachter kriegt mich niemand. Keine 10 Pferde. Ciao, Kakao. Nein.
Ich bin halt auch einfach seekrank. Ich vertrage das irgendwie gar nicht. Mir wird auch immer schon auf so Autofähren schlecht. Boah.
Das geht noch. Ich muss sagen, ich bin auch schon Fähre gefahren. Zum Beispiel nach England.
Ja, war mir schlecht.
Ja, ist so der Klassiker, glaube ich. Aber sinkt mir das Herz schon echt ganz schön tief in die Hose. Und ich habe zwar einen Segelschein, aber nur für Binnengewässer.
Du hast einen Segelschein?
Ja.
I did not know that about you. Oh mein Gott.
Tja, jeden Tag Neues entdecken mit Gold.
Was bist du für ein krasser Bruder hier?
Ich glaube, der ist nicht mal wirklich gültig. Und wenn man mich auf ein Segelschiff alleine, also so ein Segelbötchen setzen würde, dann würde es irgendwie noch gehen. Den habe ich in meiner Jugend gemacht. Mal.
Als ob wir so alt sind. So lange ist es ja noch gar nicht her.
Ja, aber gefühlt ist das ewig her.
Also mehr als 10 Jahre kann es ja wohl nicht her sein.
Warte, wie alt bin ich? Na, nee, doch. Das ist 11.
Okay, 11, na gut. Ja. Vielleicht würde ich nicht mit dir segeln gehen.
Nein, ich glaube ich nicht. Nicht mal ich würde mit mir segeln gehen wollen. Dann müsste auf jeden Fall erneuert werden. Aber die Knoten kann ich noch.
Krass. Ja, crazy. Wirklich. Also ich bin...
Das ist echt ein bisschen crazy.
Ich bin Bob. Aber du, wollen wir mal unsere Schiffsreise beenden?
I like that. Bitte im sicheren Hafen.
Ja, wir kommen jetzt wieder im sicheren Hafen an. Wir haben noch eine kleine Neuigkeit zu verkünden, die vielleicht manche nicht so freut. Keine Ahnung. Wir machen eine Sommerpause. Und zwar setzen wir 2 Podcast-Folgen quasi aus, oder? Ja,
ja, ja, genau, 2 Folgen.
Also diese Folge kommt raus am 14.
Am 14.
Ja, am 14. Das heißt, unsere Sommerpause geht vom 15. Juli bis zum 18. August. Und dann sind wir wieder für euch da mit einer neuen
Folge.
Spannenden Folge.
Die auch mit Wasser zu tun hat.
Ja, ja, tatsächlich. Also auch aber eine, auf die ich mich super freue, muss ich sagen, weil das eins von meinen Favorite-Themen ist. Ja, aber wir haben irgendwie einfach jetzt über die Sommermonate so viel zu tun, dass wir uns gedacht Urlaub. Haben. Ja, nicht nur das. Also ist jetzt nicht so, dass wir einen ganzen Monat im Urlaub sind. Ich zumindest nicht. Aber auch danach eben so viel außerhalb des Podcasts auf dem Programm steht, dass wir uns gedacht haben, okay, wir gönnen uns jetzt einfach mal eine kleine Pause und hoffen natürlich, dass ihr euch von uns ein bisschen auf Instagram bespaßen lasst. Da werden wir schon ab und zu auf jeden Fall was posten und danach wieder mit uns am Start seid.
Genau, wir sind aber trotzdem wir sind aber trotzdem erreichbar. Wenn ihr uns schreiben möchtet.
Auf jeden Fall.
Also über E-Mail, Instagram, Facebook, TikTok.
Alles.
Whatever. Ja. Alles. Und wenn ihr da Bedarf habt, mit uns zu sprechen oder mit uns über, weiß nicht, das Zeitraumkontinuum zu sprechen oder was euch beliebt, dann kontaktiert uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist connect@surreal-podcast.com. Yes. Mhm. Und ansonsten sind wir überall mit Surreal, der Podcast, aufzufinden.
Vertreten. Ja, genau. Wir sind auf jeden Fall, da wir beide natürlich riesengroße Social-Media-Opfer sind, sind wir auch während unserer Sommerpause natürlich auf Social Media. Wo auch sonst kann man so schön seine Zeit verschwenden.
Wir wollen ja nur nicht, dass ihr uns vergesst. Das ist meine einzige Sorge.
Ja, Mann. Oh
Gott. Wir sind da noch existent, Leute.
Null deswegen Zuhörer hauen danach. Oh Gott.
Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch schon das Gendern vergessen. Richtiger Shitstorm wird es.
Nee. Deswegen hauen wir immer ein paar Snacks und Süßigkeiten raus.
Oh.
Also nicht in der wahren Form, aber
irgendwie
so
bei Hänsel und Gretel. Wie
Oh Gott, bitte. Wir haben nichts Schlimmes mit euch vor. Wir stecken euch in keinen Ofen.
Wir wollen euch nur die Verschwörungstheorien austreiben.
Ja, genau. Aber bevor wir hier noch zu krass abdriften.
Wir driften in nicht ein. Kommt mit uns ins Pfefferkuchenhaus.
Okay, sorry. Es ist spät, wir sollten schlafen gehen.
Ach.
Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, gute Nacht.
Gute Nacht. Ach so, wir dürfen unseren Abschied, unseren Standardabschied vor der Sommerpause nicht vergessen.
True.
Es ist nur noch eins zu sagen. Bleibt immer...
Verdammt, ich hab verkackt.
Ja. Again. Immer dein Einsatz. Es ist nicht so schwer. Silber. Wir müssen das üben in der Sommerpause.
I had one fucking job and I did not do it.
Okay, nochmal.
Okay.
Bleibt immer schön.
Ja, hallo. Also stopp. Eben hast du es selber gesagt, als ich sagen wollte. Und jetzt sagst du gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll.
Okay. Bleibt immer schön skeptisch.
Und neugierig.
Bis zum 18., Leute.
Wir freuen uns schon. Tschüss.
18.8. Ciao.